Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Bitte berichtige mich, Episode 58?
58
ist richtig. Ah, das stimmt. Aus dem Kopf raus.
Sehr gut, sehr gut.
Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Auch heute wieder Technikthemen bei hellstem Sonnenschein, blauem Wetter in einem jetzt schönen Herbst irgendwie,
ja, oder? Ja, es ist zwar immer noch ziemlich kalt.
Richtig.
Naja, aber
es geht, wenn du draußen bist.
Ich weiß nicht, ich war heute früh draußen und da ist am Auto der Glatteiswarner
angegangen. Nein.
Also wir hatten heute in der Früh 3 Grad und das hat meinem Auto ausgereicht, um mir zu sagen, fahr doch mal ein bisschen vorsichtig, fahr doch mal ein bisschen vorsichtig, komm los, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig.
Nee, Technik ist doch was Schönes.
Technik ist was Schönes. Die warnt einen immer vor Dingen, die eigentlich gar nichts passieren können.
So wie Glatteis im Allgäu.
Ja, Glatteis gibt's ja gar nicht.
Ach, nein, das ist Lügenpresse und so. Aber es geht
Lügensensor.
Aber gutes Wetter wäre auch schön für dich, weil du hast Urlaub, hab ich gehört.
Ja, ab morgen. Morgen muss ich noch arbeiten und dann bin ich weg. Ich bin 2 Wochen weg. Das heißt, es wird vermutlich auch 2 Wochen keine Technikbörse geben.
Außer wir schaffen es mal wieder remote.
Ja, wobei ich bin in Spanien und ich habe jetzt die Berichte über dieses Hotel gelesen, wo wir sind, das zwar total super ist und kinderfreundlich und alles gut, aber das Internet muss irgendwie so 2 Modemverbindungen haben oder sowas.
Also Livestream,
und, ganz klar. Und deswegen wird das jetzt vermutlich nix. Ich muss hier gerade mal auch noch diverses Backup pausieren. Das mir gerade auffällt, nicht, dass wir hier noch überrascht werden von
zu
einem
viel,
Backup.
Zu viel Rechenpower.
Ja.
Ja, aber schön. Bist du 2 Wochen in Spanien?
Nee, wir fliegen am Montag. Mhm. Also Sonntag fahren wir hin, weil wir fliegen am Montag um 6 Uhr in der Früh.
Ah, schön.
Da fliegen wir am Montag und dann bis Donnerstag.
Okay.
Freitag werden wir vielleicht zu IKEA fahren.
Und am Samstag nimmst du dann endlich hier den Gaming-Rechner mit, sodass wir auf Twitch die erste Runde von Michael bei PUBG live miterleben können.
Unknown Players, nee, Player Unknowns Battlegrounds.
Ich hätte ja so Bock auf sowas.
Ich bin ja schon am Schauen. Ich habe ja immer mal wieder, oder ich habe glaube ich noch nicht genug über meinen Dock gejammert.
Okay.
Ich habe ja da so ein tolles Thunderbolt-Dock, ein Thunderbolt 3-Dock, das eigentlich genau das machen soll, was man davon erwartet. Ich stecke hier ein Kabel in mein MacBook rein, habe auf der anderen Seite dann Ethernet, ein Display und diverse USB-Ports. Mhm. Das Problem ist nur, das funktioniert nicht. Und Belkin, okay, also okay. Ich habe jetzt das Elgato gehabt, das hat gar nicht funktioniert. Dann habe ich das zurückgeschickt, dann Belkin gekauft und das funktioniert ein bisschen besser.
Ja.
Was gar nicht funktioniert, ist, wenn der Mac in den Sleep geht. Also wenn der Mac irgendwie Display ausschaltet und dann versucht wieder zu starten, dann hängt er sich auf. Wenn ich ihn also in der Früh anstecke und so einstelle, dass nur der Bildschirm schon, aber nicht Display Sleep angeht, dann geht's. Ja. Aber das ist ja auch nicht die Weisheit letzter Schluss. Und da das Ding auch relativ teuer ist, bin ich echt am überlegen, ob ich das zurückgebe, um mich in ein eGPU-Gehäuse zu verlieren.
Ah, ja, das wäre doch, das ist doch alles möglich.
Das ist total cool. Ich habe mir da gibt es eine Seite, wir sind jetzt ja eigentlich schon mitten in einem Technikthema drin, die nennt sich eGPU.io.
Aus Versehen sind wir da hingekommen.
Die nennt sich eGPU.io. eGPU.io.
Ja, ja.
Ja, irgendwie so ähnlich, wird auf jeden Fall verlinkt. Die testen quasi so externe Grafikkartenlösungen. Sowohl für PC als auch für Mac.
Cool, ja.
Und da gibt es immer mehr. Inzwischen gibt es, glaube ich, so 6, 7, 8 verschiedene Varianten. Mhm. Apple hat ja angefangen, oder ich weiß nicht, ob sie angefangen haben, aber Apple hat es relativ bekannt gemacht auf der WWDC. Da haben sie so ein External GPU Development Kit veröffentlicht, also wo man einfach so externe GPU anstecken konnte und dann mit dem Mac halt voll cool Kraft hatte, Grafik-Power hatte.
Ja.
Und das ist ein Sonnet, ein Hersteller, der macht das. Dann gibt's noch mal einen, der macht sogar, also das ist das Gehäuse im Prinzip, gleichzeitig auch noch ein Dock mit Ethernet, mit USB 3, mit eben dann VGA. Also das wäre eigentlich genau das, was ich haben will.
Ja.
Kostet, glaube ich, $340.
Okay.
Das ist jetzt nicht viel mehr als mein, es ist eher sogar genau das gleiche wie das Belkin-Dock.
Wenn es denn dann funktioniert.
Wenn es funktioniert, das Problem an der Geschichte ist, da ist die Grafikkarte nicht dabei. Und von Gigabyte gibt es eine Komplettlösung, also eine komplett verlötete, glaube ich, so wie es ausschaut, externe Box mit einer 1070, GTX 1070 drin.
Das
gab hier 500 Euro.
Na gut, aber die 1070, die, also eine gut getaktete 1070 kostet auch jetzt schon irgendwie so 400. Ja, also von daher ist es jetzt nicht wild weg. Ja. Problem allerdings dann, würdest du das dann auf virtuelle Maschine machen oder wie?
Nee, ich kann ja da mit Bootcamp Windows booten.
Ach so.
Also das ist ja ein vollwertiger Windows-Rechner. Das ist ja das Schöne an diesen Macs, seit sie auf Intel umgestiegen sind. Okay. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie eben, wobei da kenne ich mich jetzt mit PCs zu wenig aus bis jetzt, oder wie es angefangen hat, war der Unterschied, was Macs auf EFI arbeiteten und Windows-Rechner auf BIOS. Mhm. Also das Boot-System quasi ein anderes war, da musste man dann irgendwelche so Treiber installieren oder so Zeug machen, aber.
Na gut. Solange es geht.
Solange es geht, war es gut.
Ja. Und dann Streaming. Und dann brauchen wir noch einen extra Streaming-Rechner und dann kündigen wir unsere Jobs und werden hier 24 Stunden von Usern bezahlt, die uns beim Computerzocken zuschauen. Richtig.
Das ist gut.
Ausgezeichnet.
Da holen wir den guten alten Influencer-Fame, holen wir uns da ab.
Oh ja.
Sehr gut.
Dann kaufe ich nur noch Kimonos.
Ich weiß ja nicht, was hast du? Das ist doch ein schickes Hemd.
Ja, das ist ein schickes Hemd, ja, aber das hat hier kein. Also, es sah im Stream so aus, weißt du, wenn ich hier vorne so zumache.
Ja. Denk mal drüber nach.
Ja. Warum sind wir jetzt auf einmal lauter geworden?
Ich weiß eigentlich nicht, vielleicht ist da eine von meinen professionellen Lötverbindungen, hat sich wahrscheinlich jetzt verabschiedet. Naja, egal.
Sei es drum. Wir reden ja heute auch über Hacks, haben wir gesagt. Und es gab in den letzten Tagen einige, die nicht nur merkwürdig bescheuert waren, sondern auch teilweise ganz schön gefährlich. Mit welchem Hack fangen wir an? Welchen hättest du denn gerne?
Ich, da ich die Seite gerade auf habe, würde ich sagen, fangen wir doch mit dem Equifax-Hack an, den wir letzte Woche schon hatten.
Der Name, den sich eigentlich keiner ausdenken kann. Wie sind... sei es drauf.
Ich weiß es auch nicht.
Equifax.
Irgendwas knattert an dir.
Okay.
Du waitest. Equifax, das war die Geschichte mit den Sozialversicherungsdaten aus den USA.
Richtig.
Da haben sie jetzt aufgedeckt, warum das so schlecht ist. Die haben einfach einen alten Apache, die sogenannte Struts-Lücke. Die stammt, glaube ich, aus 2012 oder sowas, wenn ich das...
Geht mein Knopf eigentlich auch?
Der müsste gehen, ja. Die Schwachstelle ist seit Anfang März bekannt. Also das ist jetzt die Frage, ob die Schwachstelle in Equifax seit Anfang März bekannt ist oder ob die Apache-Lücke Anfang März bekannt geworden ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist die Apache, Apache Struts 2, genau, also die Apache Struts-Lücke, das war die Struts 2. Es gab schon mal eine Struts 1, die war, glaube ich, schon länger her. Mhm. Aber die Struts 2-Lücke, das war einfach so ein Angriffsvektor für Apache-Server. Und die hatten natürlich dann leichtes Spiel. Das ist im Prinzip so das Gleiche wie mit WannaCry, wo ein altes, ungepatchtes System rumgestanden ist und sich dann verbreitet hat. Genauso war es jetzt mit der Equifax-Lücke. Und das zeigt uns nur umso mehr, dass sich Unternehmen besser um Updates kümmern müssen. Vor allem bei Systemen, die halt irgendwie von außen erreichbar sind.
Bei Systemen, die erreichbar sind und vor allem dann, wenn Daten dahinter liegen, die halt auch wirklich imminent für die Personen sind. Also ich finde, es ist halt einfach, also es ist nochmal was anderes, wenn irgendwie meinetwegen eine Twitter-Datenbank gehackt wird und dort E-Mail-Adressen veröffentlicht oder runtergezogen werden. Okay, das ist zwar ärgerlich, das ist scheiße, es ist fürs Unternehmen eine schlechte PR und weiß ich nicht, du bekommst auf deine E-Mail irgendwie Spam-Mails oder was. Ja. Aber wenn dahinter halt Sachen wie Kreditkartendaten, Sozialversicherungsnummern, Adressen, auch Telefonnummern liegen, dann musst du doch eigentlich da nochmal viel mehr drauf aufpassen. Und dort dann an den falschen, also am falschen zu sparen, ja, entweder oder halt Menschen, die falschen Menschen einzustellen. Ich weiß es ja nicht, woran es genau liegt. Es ist einfach grob fahrlässig und ich finde auch, dass gerade bei solchen Geschichten die Unternehmen auch wirklich in die Haftung oder stark in die Haftung mit reingezogen werden müssen.
Auf jeden Fall und ich bin Also in Europa kommt ja jetzt die neue europäische Datenschutzverordnung. Mhm. Da hatten wir diese Woche hatte ich da einen Termin mit unserem Datenschutzbeauftragten, was da genau auf uns zukommt und wie das ausschaut. Und das ist sicherlich für die Unternehmen schmerzhaft, oder was heißt schmerzhaft? Es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Ja. Weil wir müssen unsere kompletten Prozesse überdenken. Wir müssen schauen, an welchen Stellen wir jetzt vielleicht tatsächlich noch zu lax mit Daten umgegangen sind. Ja. Wir müssen eine Prozesskette einrichten, falls Datenleaks auftreten. Mhm. Und wir müssen quasi per Design Datenschutz vorsehen in Systemen.
Okay.
Das heißt, wenn wir neue Systeme anschaffen, müssen wir uns von vorne überlegen, sind da Personen, persönliche Daten von Nutzern, von Kunden, von Geschäftspartnern drauf? Wenn ja, müssen wir quasi in der Software davon ausgehen, erstmal der Kern von den Daten muss so geschützt sein, dass er den Datenschutzrichtlinien entspricht und vor allem, dass er halt auf technischem Stand gehalten wird. Mhm. Und das ist was auf jeden Fall Arbeit verursacht. Das ist aber auch was, denke ich mal, Bewusstsein in den Unternehmen, jetzt vor allem in Europa, was betrifft natürlich nur Europa, schafft, dass da was passiert. Und man kann es jetzt abtun mit, die wollen doch bloß mehr Arbeit und das ist ja so lästig und keine Ahnung was. Ja, ja. Aber ich glaube, dass das einfach auch inzwischen die Nutzer von uns erwarten und auch erwarten können und müssen, das
sehe ich auch,
dass Firmen, denen man Daten gibt, damit sinnvoll umgehen. Ja. Weil was passieren kann, das sieht man jetzt an allen Stellen oder was, sei es jetzt Equifax, in dem Artikel von Heise ist nochmal berichtet, dass es in Argentinien zu einem ähnlichen Datenleck gekommen ist, weil ein Angestellter Admin als Benutzername und Passwort vergeben hat. Und lauter so Geschichten. Und da genau solche Sachen gehören eben zum Datenschutz dazu, dass halt auch die Systeme so aufgebaut sind, dass man regelmäßig das Passwort ändern muss, dass eine Passwortdatenbank mit einer Blacklist vorhanden ist, dass man jetzt eben nicht Admin verwenden kann. Mhm. Oder offensichtliche Passwörter wie Passwort oder sowas, dass die ausgeschlossen werden, dass Sonderzeichen und eine ausreichende Länge zur Verfügung stehen und so weiter. Und da sind wir an vielen Stellen in Deutschland, das fällt mir immer wieder auf noch, oder ich möchte nicht auf Deutschland schreiben, das sind viele Anbieter auf dieser Welt immer noch ganz weit hinten dran. Ich habe letztens, ich weiß es nicht mehr, welcher Dienst das war, ich habe mich beim Dienst angemeldet und ich habe bei OnePassword ja so einen Passwortgenerator drin, ja, und habe den standardmäßig, glaube ich, auf 16 Zeichen eingestellt. Mhm. Und habe als 16 Zeichen ausgewählt. Und dann hieß es plötzlich Passwort zu lang. Und das ist ja ein Synonym für ich habe es nicht drauf. Ja. Also das ist echt frech, wenn man sowas beim Passwortgenerator dann oder wenn das System nicht mit 16 Zeichen langen Passwort umgehen kann, dann habe ich es auf 8 Zeichen umgestellt, dann hat er gesagt, er kann keine Sonderzeichen verarbeiten. Und das ist also dann echt, dann habe ich mir, leider habe ich diesen Dienst gebraucht, sonst hätte ich mir, oder in dem Moment gebraucht und keine Alternative gehabt, sonst hätte ich mir echt überlegt, dann mich nicht da anzumelden. Mm-hmm. Aber das ist echt ein Ding, wo ich sage, das kann eigentlich im Jahr 2017, eigentlich kann es im Jahr 2012 schon nicht mehr sein.
Ja, wobei man auf der anderen Seite auch an dieser Stelle nicht nur die Dienste in die Pflicht nehmen muss, sondern vor allem auch die User. Also natürlich muss es ein Dienst können, wenn dir ein Dienst sagt, okay, 16 Zeilen Passwort zu lang und keine Sonderzeichen, ist scheiße. Aber du musst auch immer wieder dem gemeinen User, also jetzt nicht uns, weil uns interessiert sowas ja auch, sondern du musst halt auch ein bisschen Müller, die Möglichkeit auch geben, das sinnvoll zu verwalten und das auch sicher zu verwalten. Und nochmal, ich habe letztens auch im Unternehmen zufällig über unseren Podcast gesprochen und habe erzählt, wie wir angefangen haben. Und ich kann mich noch an die erste Folge erinnern.
Das war der Password Day.
Da war der Password Day und darüber haben wir gesprochen. Und sind auch drauf gekommen und ich habe eine Kollegin, die ich sehr schätze, die sagt, sie hat immer noch für jeden Dienst hier ein einziges Passwort.
Also irgendwie klackerst du, Entschuldigung, irgendwas stimmt an deinem Setup nicht.
Ich habe es ja auch, es ist schon wieder runtergerutscht hier. Und ich habe gesagt, ja, also schau, wenn ich meinen Kopf schüttel, ich bewege mich in Zukunft nur noch sehr langsam zu dir. und die sagt, sie hat für jedes ihre Social-Media-Accounts zum Beispiel oder ihre E-Mail-Accounts das gleiche Passwort. Ja. Und ich meine, du kannst es den Leuten ja nicht einprügeln, obwohl man es gerne machen würde.
Aber vielleicht. Du kannst natürlich auch, also an der Stelle finde ich auch es steht ja zwar nicht auf der Agenda, aber finde ich jetzt die nächsten Updates von iOS und von macOS ganz gut. Mhm. macOS kann schon länger, zumindest in Webdiensten, schlägt dir Passwörter vor. Also wenn du jetzt ein Out-of-the-Box macOS nimmst, mit Safari installiert und nur Safari benutzt und gehst auf eine Seite, meldest dich da an oder registrierst dich, sagt bei der Passwortfeld macOS schon, schau mal, willst nicht, ich könnte dir ein Passwort vorschlagen und gleich speichern. Also das ist quasi der Passwortmanager schon eingebaut. Da zieht jetzt iOS nach. Das, bis jetzt ging es in iOS nur in Safari. Also das heißt, wenn du die Facebook-App hattest, hast du quasi erst wieder suchen müssen, wo ist denn das Passwort? Hast du auf Mac eventuell einen Schlüsselbund öffnen müssen. Und jetzt inzwischen ist es so, dass auch in den Apps quasi über die Tastatur Zugriff auf deinen Schlüsselbund hast, der natürlich auch über die Geräte gesynkt wird. Dass wenn du dich jetzt am keine Ahnung, am Mac für YouTube anmeldest, dann Passwort und Benutzername vergibst und dann die YouTube-App auf dem iOS-Gerät, auf dem iPhone runterlässt und dich da anmelden willst, dann kannst du quasi unten auf den Schlüsselbund klicken und dann wird das quasi schon übernommen. Und das ist halt ein Schritt in die richtige Richtung. Und das soweit sollte halt vor allem auch Windows gehen inzwischen, dass zumindest die Standardbrowser, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Chrome ist, ich habe Chrome in als Standardbrowser jetzt schon lange nicht mehr in Einsatz gehabt, ob der dir da Passwörter vorschlägt, wenn du sowas machst. Also ich
schlägt
weiß,
dass schlägt er nicht vor, was du über Chrome halt machen kannst, ist auch die Chrome Sync, dass du zumindest die Passcodes und die Logins überall gespeichert hast, aber Passwörter vorschlagen hat er mir aktiv zumindest noch nicht gemacht.
Sollte eigentlich jeder Browser aus meiner Sicht tun. Und wenn dann halt auch noch ein System drunter hast, ob es jetzt Chrome Sync ist, wo du ja auf fast allen Devices Chrome inzwischen nutzen kannst, oder ob es im Betriebssystem Windows oder macOS ist, das sollte dann eigentlich egal sein. Insofern glaube ich schon, dass da auch die Anbieter oder auch die Systemanbieter jetzt wie Apple, Microsoft, Google in der Pflicht sind, da noch weiter vorzugehen.
Richtig. Nee, es ist finde ich ein extrem weites Feld und ich verstehe, um vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu machen zur Datenschutzverordnung. Auch da, glaube ich, ist es jetzt bei uns ist ein Konsens, sagen wir, ja, das ist wichtig, das muss sein. Aber ich glaube, dass viele Firmen, viele Geschäftsführer zum Beispiel, ich will nicht von hier sprechen, aber weiß ich nicht, der kleine Metzger von nebenan, der irgendwie ein E-Mail-Newsletter hat oder so, dem musst du ja das auf der einen Seite erklären und auch der ITler muss dem beibringen, dass das wirklich wichtig ist. Und da fehlt es halt dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen.
Das kommt drauf an. Also ich glaube, das ist so ein fließender Übergang. Ich glaube, der kleine Metzger von der Ecke, der einen E-Mail-Newsletter hat, der wird den wahrscheinlich meistens nicht selber verschicken, sondern der wird Cleverreach benutzen oder irgendein Newsletter-Tool. Und die wissen das und die machen das auch. Also wenn du heutzutage bei Cleverreach eine Adressdatei hochlädst, dann wollen die genau wissen, woher die Datei kommt, ob da schriftliches Einverständnis da ist, dass die das, gegeben haben. Ja. Wir hatten mal den Fall, wir haben vor ein paar Jahren das Newsletter-System umgezogen zu Cleverreach und haben 8.500 Datensätze hochgeladen. Da haben die uns angerufen und wollten stichprobenartig die Quellen haben.
Okay.
Wir haben dann gesagt, ja, das sind so Couponing-Aktionen aus der Zeitung und da wollten die dann 2-3 Scans von Coupons mit Unterschriften haben.
Echt, oder?
Also die sind da schon, dahinterher. Und was die neue Datenschutzverordnung, wobei ich jetzt da wieder, wir sind ja keine Rechtsberatung, ich weiß nicht, ob es bei der alten auch schon war.
Ich würde unseren Podcast nie irgendwie als Beratung nehmen, sondern als Einschätzung als von zwei, die meinen, sie würden sich mit Themen auskennen und darüber sprechen, by the way.
In der neuen Datenschutzverordnung noch mehr als bei der alten sind die Geschäftsführer in die Pflicht genommen. Mhm. Also als Geschäftsführer bist du persönlich haftbar für Datenschutzthemen.
Oh.
Und damit reicht's natürlich schon weiter. Und damit erreicht man natürlich auch, dass die Geschäftsführer da ein reges Interesse dran haben, dass da nichts passiert, weil es ist strafrechtlich relevant. Und wenn du halt als Geschäftsführer von einem Unternehmen dann auf Deutsch gesagt, verknackt werden kannst, dann hast du, glaube ich, schon virales, ein reges Interesse dran, dass da nichts Böses passiert.
Richtig. Also das finde ich ja, das hört sich ja alles einigermaßen positiv an.
Ja.
Muss ich sagen, klar, es ist nervig für Leute, die sich damit auseinandersetzen müssen, so wie Michael zum Beispiel.
Es ist halt so wie immer, die schwarzen Schafe geben den Takt vor. Und wenn keiner böse Sachen mit Daten gemacht hätte, hätten wir jetzt sicher keine Datenschutzverordnung. Und dann wären wir sicher noch im Saal der Glückseligen. Und jeder wird halt mit seinen Moralvorstellungen oder mit seiner Art und Weise mit den Daten umgehen, wie er möchte. Was ja durchaus, also wir haben ja noch nie, also behaupte ich jetzt, und ich bin jetzt lange nicht mehr noch dem, wir haben noch nie Böses mit Daten gemacht. Also wir haben jetzt noch nie irgendwie Daten verkauft oder Daten, keine Ahnung was gemacht, sondern wir haben immer Daten, persönliche Daten, so sparsam wie möglich gehalten.
Wir haben sie nicht verkauft, wir haben sie verschenkt.
Nein, gar nichts. Wir haben die Daten so sparsam wie möglich erhoben, wir haben die Daten so sparsam wie möglich verarbeitet und wir haben dafür gesorgt, dass die Daten auch nur zu dem Zweck verwendet werden, wie sie bestimmt wurden. Mhm. Teilweise haben wir sie auch gar nicht verwendet, wenn wir es verpasst haben, sie einzuscannen und zu digitalisieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wir glaube ich, sagen zu können, würden jetzt eher hergehen, nochmal ein zweites Mal nachzufragen, ob der Nutzer jetzt wirklich den Newsletter will, um es an einem konkreten Beispiel zu machen, ja, bevor wir ihm unaufgefordert Werbung zuschicken. Ja. Weil ich glaube auch, dass wir da inzwischen wirklich in einem Stand sind, dass unaufgefordert zugesandte Nachrichten dermaßen negativ wahrgenommen werden oder an vielen Stellen so aufdringlich wirken, dass es einen umgekehrten Effekt hat. Also, dass du niemanden dazu bringst, sich mit deinem Produkt zu beschäftigen, mit deinen Angeboten zu beschäftigen, wenn du jemanden erreichst, der es nie bestellt hat. Der ist dann so verärgert, dass es dann wieder rausträgt und auf deiner Facebook-Seite poltert und keine Ahnung, was Böses macht.
Wenn du die Menschen überhaupt erreichst, ich habe mich ja zum Beispiel für den Allgäu Live Newsletter, den es demnächst geben wird, Nicknack, habe ich mich ins Testsystem eintragen lassen und habe dann die Kollegin, habe heute noch mal eine Mail geschrieben, hey, kannst du mich bitte eintragen? Mhm. War bei mir in Gmail auf Werbung.
Ja.
Und das ist für mich so verlinkt. Das ist einfach, das läuft da rein und das läuft runter. Das ist wusch. Na, also du musst schon auch nochmal, glaube ich, aktiv dann auch auf den User zugehen und sagen, hey, also wenn du es haben willst, guck doch mal da.
Ja.
Vielleicht ist das eine sinnvolle Alternative für dich. Unaufgeforderte Nachrichten, wie gesagt, die werden bei mir rausgefiltert oder halt weggelöscht.
Ja. So. Nee, es ist auch so. Und da bin ich auch froh, dass dann so Dienste wie Cleverreach sehr aktiv sind da wirklich auch dahinterher sind, dass die Daten stimmen, weil da denkt man dann halt selber auch nochmal drüber nach. Stimmt das eigentlich? Habe ich wirklich eine Unterschrift gefordert auf diesem Coupon oder habe ich den einfach, also hätte es sein können, dass es der Nachbar, sein Nachbar dafür einträgt, wenn er meint, keine Ahnung, ganz cool. Und weil, wenn wir schon bei Cleverreach sind, ist es ja auch so, die haben jetzt eine zentrale Blockdatenbank.
Okay.
Also das heißt, wenn du jetzt deinen stefanmichalik@gmail.com aufgibst, also wenn du sagst, die E-Mail-Adresse brauchst du nicht mehr, und die schicken dir zweimal eine Mail und kriegen es als unzustellbar zurück, dann wird die E-Mail-Adresse erstmal geblockt für einen Monat, dann probieren sie es nochmal und dann wird sie permanent geblockt für ein Jahr. Grund ist, weil halt auch die E-Mail-Dienste wie Google, GMX oder wie sie alle heißen, relativ schnell dann reagieren und wenn du halt 100.000 leere E-Mail-Adressen, also nicht mehr vorhandene E-Mail-Adressen befüllst, dann wird dein Mail-Server geblockt und dann hätte Cleverreach ein ganz anderes Problem. Also insofern.
Das ist wohl wahr.
Ja. Aber apropos geblockt.
Jetzt bin ich gespannt.
Oder apropos unaufgeforderte Werbung. Ein weiteres Thema
für ich dachte, wir blenden jetzt so einen Werbeblock ein. Das wäre jetzt so geil gewesen. So, kaufen Sie einen bei Metzgerei Gedöns.
Nein, wenn du jetzt, gehen wir von E-Mail-Werbung weg oder von Datenschutz weg zu ganz normalen Websurfen.
Ja.
Jeder kennt es, jeder mag es hundertprozentig, wenn er sich auf Dollarseite ein Produkt anschaut, zum Beispiel eine Leiter, und dann sich durchs Internet bewegt und dann auf komplett anderen Seiten Werbung für Leitern angezeigt wird.
Oder für Dildos, wie in meinem Fall geschehen. Und das war, und ich werde es nochmal betonen, ich habe zu einem Artikel recherchiert.
passiert ja immer weiter. Das Ganze basiert auf Tracking, das heißt, da ist im Hintergrund ein Tracking-System. Nugget zum Beispiel ist ein relativ großes, für so Retargeting, wie es neudeutsch heißt. Mhm. Das heißt, wenn du auf einer Seite warst und dich für ein Produkt interessierst, wird mal angenommen, dass du dich für das Produkt interessierst. Ja. Und dann kriegst du auf verschiedenen Stellen im Werbung dazu eingeblendet. Da will jetzt Apple mal wieder dagegen vorgehen und die versuchen jetzt über neurale Netze okay. Tracking-Algorithmen zu erkennen und zu unterbinden. Das heißt, wenn du jetzt auf dem iPhone auf iOS 11 abgedatet hast, ist gestern erschienen, also sollten jetzt der eine oder andere vielleicht schon gemacht haben, solltest du eigentlich auf iOS im Browser weniger so Empfehlungsgeschichten bekommen.
Okay.
Weil sie einfach versuchen zu erkennen, also ich meine, die großen Dienste haben sie eh schon im Griff, weil die sind einfach gut dokumentiert, aber die kleinen Dienste auch, wollen sie jetzt immer weiter erkennen, festzustellen, hey, das ist ein Dienst, der trackt dich, der versucht dir auf der einen Seite irgendwas auszulesen und auf der anderen Seite dafür Werbung einzuspielen. Mhm. Das blocken sie weg. Und da wurde ihnen jetzt von den US-Werbeverbänden Sabotage vorgeworfen, weil sie ja quasi diese feine Experience, jetzt ist wieder weg, jetzt ist wieder leiser, diese feine Werbe-Experience, die jeder so schätzt, quasi zerstören, mit indem Sicherheit. Sie die Anti-Tracking-Funktion aktiviert haben.
Ja, witzig, dass du das Thema ansprichst. Ich habe heute einen Facebook-Post vom Journalisten Richard Gutjahr gesehen. Der ist mir in die Timeline gespült worden. Das war sowas wie, Süddeutsche Zeitung, ich schalte meinen Adblocker gerne aus, wenn ihr gleichzeitig die 42 Werbetracker bei euch deaktiviert. Ja. Und das ist halt schon, sind wir jetzt ganz weg?
Nee, eigentlich nicht.
Okay, dann bin ich nur leiser geworden. Ah, ich höre es noch nicht, okay.
Ich glaube, irgendwas ist an deinem Kopf, oder?
Ich bewege mich langsam und ich neige mich nicht mehr. das ist ja doch was auf großen Seiten einfach der Standard ist. Und ich habe vor einem halben Jahr mit einem Datenschutzexperten genau über dieses Thema gesprochen. Ernst Schulten heißt der Mann jetzt. Was ganz besonders spannend ist, es gibt ein Tool, mit dem du auslesen kannst, wo sich wie welche Tracker verbinden. Das verlinken wir nachher im Text. Mir ist der Name entfallen. Lightbox heißt es, glaube ich.
Mhm, irgendwie so ähnlich. Das ist ein Plugin, glaube ich, für Chrome.
Firefox,
glaube ich. Für Firefox, okay.
Und wenn du damit ein bisschen surfst, dann wird es dir doch recht schnell ein bisschen flau im Magen. Und deswegen kann ich auch, selbst wenn ich über Werbung mein Gehalt verdiene, in Anführungsstrichen, also im weiteren Sinne, nicht komplett gegen Sachen wie NoScript oder Adblocker sein, weil du ja eben doch einfach nicht mehr privat bist. Also genauso im Inkognito-Modus bist du nach ein paar Sekunden auch nicht mehr privat, sozusagen. Und ich glaube, dass das die Arbeit der Browser oder der Firmen gegen das extreme Tracking schon eine sinnvolle Variante sind. Genauso wie ich es sinnvoll finde, dass der Chrome jetzt den Tab anzeigt, auf welchem Sound gespielt wird, weil irgendjemand macht immer Werbung mit Sound und ich mag diese Menschen nicht.
Und da sind wir auch gleich beim zweiten Thema.
No shit.
Chrome bringt ab nächstes Jahr, glaube ich.
Geil.
Ab Januar 2018, ja, nächstes Jahr, also in 3 Monaten. Ich weiß gar nicht, wie oft veröffentlicht den Chrome neue Versionen. Schon alle 1-2 Monate, oder?
Ja, denke ich schon.
Also auf jeden Fall wollen sie ab Januar 2018 Autoplay-Funktion von Videos stoppen.
Ach, cool.
Also sowohl von Werbevideos, so wie ich es verstanden habe, als auch von eingebetteten Videos.
Mhm.
Weil es gibt nichts Nervigeres, wenn du auf eine Seite gehst und die zum Beispiel irgendwo in einem Tab einfach mal im Hintergrund öffnest, weil sie verlinkt worden ist. In irgendeinem Artikel zum Beispiel. Und dann plärrt dir irgendwas ins Ohr.
Pling, kaufen Sie bei Metzgerei Gedöns in irgendwo.
Ja, genau. Und dementsprechend will das Chrome jetzt auf jeden Fall angehen. Ich glaube sogar, dass sich die anderen Browserhersteller committed haben, das ebenfalls zu machen.
Aha.
Da bin ich jetzt aber auf dünnem Eis unterwegs, mal wieder. Auf dem guten alten dünnen Eis. Ich meine sowas von Firefox und von Safari auch gelesen zu haben.
Okay. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, dass wir als Verlag oder als Menschen, die mit Werbung Geld verdienen im weiteren Sinne, natürlich mit Adblockern und NoScript auch das ein oder andere Problem haben, weil sie nun mal zu restriktiv sind für uns, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn du dir selber vorgibst, okay, du bietest keine ganz extreme Werbung an, also die dann irgendwie über die Seite läuft zum Beispiel oder sowas, ja, wirklich extrem scheiße ist, oder eben so ein Autoplay-Sound und hey, yeah, Mediamarkt. ich meine, irgendwie müssen wir ja auch unser Wasser hier verdienen. Und da wäre es natürlich schön, zum einen, dass nicht nur wir, sondern alle anderen gucken, dass die Werbeformen normal werden, also normal wahrnehmbar werden und nicht nur über diese Mikroaufmerksamkeit, wenn es eben irgendwie einen Sound gespielt oder so. Dann gleichzeitig aber natürlich unsere User darum bitten, dass wir auch, dass da kein Adblocker verwendet wird oder halt gewitelistet wird. Und dass das ist jetzt nochmal ein Punkt, der beim größten Adblock an, wie heißt der? Adblock Plus natürlich auch noch mit reinläuft, ist, dass jetzt die auch schon seit langer Zeit damit Geld verdienen, die also bestimmte Webseiten oder bestimmte, Webseiten white zu listen, weil die Geld dafür zahlen. Also es ist auch wieder in sich ein eigenes Geschäft. Es ist nicht ganz unkompliziert und ich glaube, man darf da auch, als wir darf man da auch zwei Herzen in einer Brust schlagen haben, oder?
Also für uns ist Adblocking kein so großes Thema. Also wir haben so einen Adblock-Erkenner auf der Seite.
das ist übrigens der Beste.
Das ist nicht den, den du jetzt meinst.
Ach so.
Und also der erkennt wirklich Adblocks, das ist so ein professioneller Anbieter und der spricht so von 6-8% bei uns.
Okay.
Mhm. Üblicherweise sind so 15-20%. Ja. Jetzt hoffe ich als jemand, der das initiiert hat und der da immer schon dahinterher ist, dass es daran liegt, dass wir eigentlich noch nie auf jeden Fall nicht länger wie ein halbes Jahr, ganz am Anfang Pop-Ups, Interstitials, Flyovers und so weiter eingeblendet haben, sondern immer versucht haben, zum einen Wert darauf zu legen, dass die Artikel nicht von der Werbung erschlagen werden und dass die Werbung halt nicht so allzu in your face ist.
Ja, ja.
Ich glaube, dass wir dadurch eben erreicht haben, dass die Leute bei uns eher geneigt sind, den Adblocker zu deaktivieren. Mhm. Und was du jetzt ansprichst, wir haben ja seit einem halben oder dreiviertel Jahr eine Funktion drin, dass wenn bei uns ein Adblocker erkannt wird auf der allin.de, dann wird die Seite in Comic Sans ausgespielt.
Was meiner Meinung nach, ohne jetzt Arsch kriechen zu wollen, eine der besten Ideen war, die jemals ein Mensch irgendwann hatte.
Also ich war nicht der, die Idee hatte. Ich habe das irgendwo, ich finde leider diesen Tweet nicht mehr, weil sonst würde ich der Person, der das getweetet hat, alle Credits dieser Welt geben. Ich habe das irgendwo mal auf Twitter gelesen, da hat einer gesagt, er würde das cool finden, wenn das mal jemand macht. Und das ist schon länger her. Und seit wir jetzt die Möglichkeit haben, relativ sicher zu erkennen, ob jemand einen Adblocker hat oder nicht, haben wir das einfach mal eingebaut. Und also wir haben sehr viel Kudos dafür gekriegt. Wir haben ein paar Zuschriften bekommen, dass Leute ihre Adblocker jetzt ausgeschaltet haben, weil sie es so witzig finden. Und ich glaube auch, dass wir wirklich nicht übertreiben mit Werbung auf der Seite. Also sicherlich haben wir Werbung drauf, wir haben auch mehr wie eine Werbeform, aber ich glaube, es hält sich in Grenzen, sie hilft, sie verhindert nicht den Lesefluss im Artikel und sie stört vor allem nicht, wenn ich den Artikel lese, weil es ist halt einfach am Rand und oben der Superbanner und Skyscraper, einmal im rechten Rand noch so eine Werbeform und vielleicht unter dem Artikel ist auch nochmal ein Werbebanner. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich vor lauter Werbung nicht mehr den Artikel lesen kann.
Auf der anderen Seite, es gibt Webseiten, die kannst du ohne Werbeblocke einfach nicht mehr benutzen. Und weil ich die manchmal benutzen muss, entweder aus professionellen oder aus privaten Gründen das möchte, habe ich einen. Also habe einen U-Block halt, also nicht diesen Nap von Adblock Plus. Und mach den dann schon ganz gerne auch an. Bei All In natürlich nicht, weil ich will nicht Comic Sans lesen. Allerdings ist dieser Schreibfehler noch, ich habe dir das mal geschickt, Entschuldigung. Da, es fehlt ein Komma übrigens in der Anzeige und frag mich nicht, woher ich es weiß. Ne?
Also ich benutze Adblock Plus weitgehend, weil man kann ja auch ausschalten, dass man nicht so nervig, also das Whitelisting von Adblock Plus kann man auch ausschalten. Und ich glaube, dass die am meisten Werbung wegblocken, einigermaßen sinnvoll. Mhm. Aber es ist auch toll, es erinnert einem auch mal wieder, wenn man dann auf Bild geht, schützt einen quasi davor, versehentlich Bild zu lesen, weil dann kommt ja diese Vorschaltseite bei Bild.de, dass man den Adblocker ausschalten soll. Richtig. Und dann denke ich mir jedes Mal, nochmal Glück gehabt.
Ja. Ich hätte beinahe eine Überschrift gelesen.
Ja, sehr gut.
Gehen wir in das Jahr Oh nein, gehen wir nicht in das Jahr, weil das kann ich jetzt nicht sagen. Aber gehen wir zu Windows 95. Mein erstes Windows. Was habe ich?
Bist du jung?
Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem schon lange her. Und was habe ich damals gelernt? Du musst regelmäßig deine Festplatte defragmentieren. Du musst eigentlich auch regelmäßig deine Festplatte komplett wipen, weil sonst irgendwas nicht mehr funktioniert. Du hast ganz, ganz wichtig, Programme zu installieren, die die Dateiverwaltung für dich übernehmen, weil sonst die Festplatte sofort vollgemüllt war, weil sonst dein RAM vollgemüllt worden ist. Und du hast die Hände über den Kopf geschlagen und hast gedacht, oh mein Gott. Weiter ging es mit Windows 8 und es war praktisch dasselbe, so bis zu Windows 7. Und mit Windows 7 hat Microsoft angefangen, ganz extrem drauf zu achten, wie ihre Dateiverwaltung funktioniert, wie Löschung funktioniert, wie du die Festplatte fragmentieren musst, damit sie weiter funktioniert. Also du hast kein Windows 7 System mehr regelmäßig wipen müssen zum Beispiel. Programme, die man damals so bei Windows 95 oder 98 installiert hat, war unter anderem der C-Cleaner. Das war so ein Must-Have auf dem Rechner eigentlich. Also ich hatte den wirklich sehr lange. Und gerade wenn man so aus dieser Generation dann kommt, also muss den ja haben, ist der auch immer noch bei Windows 7 oder Windows 10 installiert worden. Hat da eigentlich gar nicht mehr so viel gebracht, genauso wie diese Dateiverwaltungsprogramme für Android eigentlich völliger Rotz sind, weil das Android mittlerweile einfach besser kann. C-Cleaner war oder ist auch aber immer noch auf ganz vielen Rechnern und hat über den Update-Server Malware verbreitet. Wie geht denn das eigentlich?
Das geht ganz einfach. Man passt nicht auf und lässt sich Quatsch einschleusen.
Also man muss sich vorstellen, du hast ein Programm, das eigentlich zur Optimierung deines Rechners dienen soll, wobei es das schon länger nicht mehr getan hat, trotzdem dienen soll. Und das lädt dir automatisch Viren runter. Mhm.
Das ist schon sehr gut.
Das ist sehr gut.
Und nee, ja, bitte, ja. Also das hat man, das ist ja jetzt nicht der Einzige, der das bis jetzt gemacht hat. Also ja. Man hat schon davon gehört.
Ja,
unter anderem ein BitTorrent-Client für einen Mac, der sich Transmit nennt. Hat das auf dem Mac vor einiger Zeit gemacht. Es ist immer noch nicht klar, woher es kommt, aber es ist passiert, genauso mit Handbrake. Handbrake hat auch auf dem Mac bei einer der letzten Versionen Trojaner runtergeladen, also direkt vom Originalrepo, nicht mal von irgendeinem Mirror, sondern direkt vom Originalrepo, der war auch wirklich im Code drin. Und es sind beliebte Angriffsziele, solche Server.
Na klar.
Weil du kriegst halt mit einem Mal eine ziemlich große Userbase für deinen Trojaner. Und
insofern, das reicht ja schon Botnets eigentlich zu sein. Ne? Das Schöne bei C-Cleaner ist ja noch, ne? Das hat, kannst noch ein Sahnehäufchen Häubchen über die Kacke.
Ein Sahnehäufchen?
Ein Sahnehäufchen. C-Cleaner, also die Firma, die den entwickelt hat, ist gekauft worden vor nicht allzu langer Zeit von einer Firma, die Antiviren-Software herstellt, nämlich von Avast.
Vielleicht haben sie auf ihrem Entwicklungsserver einfach eine Horde von Viren, um den Virenscanner zu testen, gehalten und da ist einer rübergeflutscht.
Und jetzt muss ich ja ganz ehrlich auch zugeben, ich war lange Zeit ein Freund von Avast. Also das war für mich auch so ein Must-Have-Programm. Das war einer der besseren Antivirenprogramme für ein Windows, und auch das ist eigentlich schon beinahe überholt worden, jetzt gerade mit Windows 10 und mit den Updates, die Windows fährt. Es gibt so eine offizielle Testseite für Antivirenprogramme auf Windows, und mittlerweile ist der Windows Defender, also das, was man früher immer verarscht hat, fast so weit wie auch professionelle Antivirenprogramme, auch besser teilweise als welche, die du kaufen kannst.
Okay.
Also selbst das ist kannst du eigentlich mittlerweile mit Bordmitteln machen. Problem, oder was heißt Problem ist es nicht, aber immer wenn du ein Antivirenprogramm auf Windows installierst, bei Windows 10, schaltest du den Windows Defender aus. Okay. Das heißt, im Zweifelsfall installierst du was schlechter ist als die Windows-Bordversion.
Ich habe das eigentlich immer so wahrgenommen, dass der Windows Defender ein gutes Virensoftware ist. Also ich hatte eigentlich
also ist seit immer besser geworden.
Ich hatte eigentlich seit Windows 8 keine Virensoftware mehr installiert, sondern mich drauf verlassen, dass ich den Defender habe.
Ja, Windows 7, Windows 8. Also ab Mitte Windows 7 ungefähr. Okay. Hat der besser als so 80-85% Virenerkennung gehabt, als eben Programme, die extra dafür ausgelegt waren und Avast haben mir das jetzt alles kaputt gemacht. Jetzt muss ich Avast deinstallieren, weil ich habe es auf meinem Windows 10 Rechner immer noch drauf.
Also habe ich alles richtig gemacht.
Du hast alles richtig gemacht. Ich nicht. Ich habe den 10-Cleaner nicht mehr. Und wenn ihr den 10-Cleaner habt, ihr da draußen, zum einen der Anwendungsfall, also ihr braucht den eigentlich nicht mehr wirklich und zum anderen, wenn ihr ihn behalten wollt, bitte updatet ihn, weil jetzt ist die Version laut Hersteller virenfrei. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwo drüber schreiben muss. Jetzt, also Freeware-Programm, jetzt virenfrei.
Ja, muss man anscheinend drüber schreiben. Hat das denn der TÜV Süd geprüft?
Das weiß ich nicht.
Das ist ja immer so, dieser TÜV Süd geprüfte Webshops, die sind immer total super. Weil, ja. Was kann denn schon schief gehen?
Wenn der TÜV das macht, die normalerweise Aufzüge prüfen. Naja.
Wir haben noch einen Wurm.
Die Folge ich hätte jetzt einen ganz blöden Spruch. Nee, machen wir weiter lieber.
Wenn ihr jetzt gerade vor eurem Taschencomputer sitzt und diesen Podcast hört, dann hat euer Taschencomputer ja wahrscheinlich Bluetooth.
Sollte man meinen.
Sollte man meinen. Und viele andere mobile Rechner haben auch Bluetooth. Und da gibt es eine neue Angriffslücke, eine Angriffslücke, die nennt sich Blueborn. Das ist wohl ein...
Gibt es eigentlich eine Stelle, die sich diese Namen ausdenkt?
Ich glaube ja. Das ist die, die Kifferbude, die sich auch den Ascona ausgedacht hat.
Nee, ich denke, da weißt du nicht so. Also Hurricanes werden ja benannt, ne, von den Meteorologen. Vielleicht gibt es da auch so ein offizielles, da setzen sich dann die 5 cleversten Virenforscher hin und so, oh, wie nennen wir das? Blueborn.
Das heißt, auf jeden Fall ist da ein Fehler im Protocol-Stack von Bluetooth, also schon seit Jahren. Der dazu führt, dass über einen bestimmten Angriffsvektor, der hier in ungefähr 500 Seiten beschrieben ist, wie das funktioniert, euren Rechner übernehmen kann und damit mit der Berechtigung des Bluetooth-Stacks, der in den meisten Systemen eine Root-Berechtigung hat oder zumindest Systemberechtigung, Anwendungen ausführen kann. Und das ist gar nicht so witzig,
nein,
weil es gibt momentan keine Lösung dafür, weil der Bluetooth-Stack bei vielen Geräten in der Hardware drin steckt und nicht mehr in der Software und dementsprechend die Geräte einfach offen sind. Und es, also die Heise Security hat es mal zerlegt, hat irgendwie so ein Proof of Concept vorgelegt, dass ein Bluetooth-Wurm denkbar wäre, also dass du quasi in einem, Hotel vorne am Eingang ein Bluetooth-Gerät aufstellt, das diesen Wurm verbreitet und jeder, der mit einem empfangsbereiten Gerät vorbeiläuft, diesen Wurm abkriegt. Es ist momentan nur die Rede davon, dass jeder daran arbeitet, Updates für die Software bereitzustellen, die eventuell sogar den Hardware-Stack dann aktualisieren und den Bluetooth-Stack sauber zu machen. Es sind alle Systeme betroffen, inklusive iOS bis iOS 10, also iOS 9, iOS 10 ist nicht mehr betroffen, iOS 9 ist betroffen, was leider heißt, dass iPad 2 betroffen sind, dass alle iPhones bis zum 4S, glaube ich, betroffen sind und so weiter. Also so lang gibt es den schon. Und
warum kommt der jetzt gerade so auf? Also wenn die Lücke so lange bekannt ist,
nee, sie ist
hat die
nicht
keine,
so lange
keine gefunden.
Sie ist jetzt also sie ist zumindest jetzt erst veröffentlicht worden. Ob sie schon jemand kennt, weiß man natürlich nicht.
Ja, klar.
Es ist die Rede von Millionen bis Milliarden von Geräten, die davon betroffen sind und die wirklich von dieser Lücke betroffen sind. Was natürlich wiederum dazu führt zu einem Thema, das ja so ein Dauerbrenner bei uns ist, Internet of Things Geräte, die auf Bluetooth basieren, die von Dollar-Plaste-Schrauber-Bude gebaut worden sind.
Die werden
die
wahrscheinlich
niemals ein Update bekommen.
Aktualisiert werden. Also ich habe 2 Bluetooth-Boxen, die sind aber nicht im Internet. Wenn die jemand hackt, dann kann er mir maximal lustige Musik drauf spielen. Das fände ich ja dann schon wieder unterhaltsam. Allerdings smartphone-technisch heißt das Empfangsgerät für mich, genau. Oder? Schon.
Ja. Es gibt für Android, im Google Play Store, einen Blueborn Vulnerability Scanner, der im Prinzip genau das ausprobiert. Also ihr müsst es auf dem Smartphone quasi installieren und dann nur in einen Raum halten. Der scannt dann quasi die Umgebung nach empfangsbereiten Bluetooth-Geräten ab und sagt, ob das Bluetooth-Gerät betroffen ist. Ich habe irgendwo unten noch ein Android-Smartphone rumhängen und ich werde es mal ausprobieren,
bitte,
wer davon betroffen ist und wer nicht.
Ich habe hier ein Android-Smartphone rumhängen und ich weiß, dass mein Bluetooth an ist.
Dann sollst du mal runterladen und schauen, ob du selber oder ob hier irgendwas betroffen ist. Vielleicht finde ich ja was, was ich noch gar nicht auf dem Schirm
hätte. Ein Belkin-Doc zum Beispiel.
Das wäre ja da, ja, das zuzutrauen wäre es Ihnen. Ach ja. Also, alles unsicher.
Alles schaltet Kacke.
Bluetooth aus und wartet auf das Update von eurem, von dem Hersteller eurer Wahl. Und während ihr wartet.
Ich wollte jetzt noch einen Satz sagen.
Sag noch einen
Satz. Ich wollte noch einen Satz sagen, weil Michael eben auf der Hersteller. Mittlerweile, also sowohl iOS, also iOS eigentlich schon immer, aber auch Android und Microsoft, also Google und Microsoft, haben ihre Dateiverwaltung und ihre, wie soll man sagen, also ihre Sicherheit mittlerweile so im Griff, dass ihr externe Programme, wenn ihr sie verwendet, bitte vorher genau anschaut. Also klar kannst du nicht in Code gucken und sagen, ah, guck, da ist ein Freeware-Programm, da ist ein Virus drin, aber man sollte sich doch genau überlegen, ob man diesen Anwendungshintergrund jetzt braucht, weil du eben mittlerweile nicht mehr so wie bei Windows 95 nicht mehr auf externe Programme angewiesen bist, was die Verwaltung von deinem Rechner, genauso wenig wie die Verwaltung von deinem Smartphone. Da gibt's ja auch so Cleaner-Programme und Pipapo, die dann da irgendwo noch ein paar Megabyte rausklöppeln. Wenn du 10 Audible-Books installiert hast, dann wirst du ja wohl nur selber löschen können. Ja. Und den Rest macht's eher kaputt. Also Obacht
bitte. Deswegen hat jetzt Apple auch alle sogenannten Virenscanner aus dem App Store rausgeschmissen unter iOS, weil sie auf iOS einfach keine Viren haben. Behaupten sie.
Man weiß es nicht genau, aber der Antivirenscanner wird auch nicht den Trojaner erkennen, der über Google Play ins System gelaufen ist. Genau. Gehe ich mal davon aus. Aber apropos iOS.
Nee, apropos, wenn ihr gerade wartet, dass das Update von eurem System rauskommt, könnt ihr die Zeit verkürzen, indem ihr ein feines Spiel spielt, das wir schon vor einiger Zeit besprochen haben für den Mac und den Windows-Rechner.
Richtig.
Dieses Spiel nennt sich Thimbleweed Park und kommt aus der feinen Feder von Ron Gilbert. Habe ich das jetzt richtig?
Ja,
Ron
Gilbert
heißt der, genau. Dem famosen Macher von Monkey Island und Day of the Tentacle. Mhm. Und ich glaube, Zack McCracken hat auch gemacht. Auf jeden Fall die Älteren unter euch werden ihn kennen. Die Jüngeren weiß ich jetzt nicht, aber wenn jemand auf Adventures steht und Monkey Island ganz toll gefunden hat, muss er sich unbedingt Thimbleweed Park mal anschauen und am besten jetzt auf eurem iPad, auf eurem iPhone, auf eurem Android oder auf eurer Nintendo Switch.
Hast du es denn schon durch?
Ich hab's schon durch.
Ich hab's mir angeschaut und dachte mir, hey, das wäre so ein Spiel, das kannst du auch mal wieder mit deiner Frau zusammenspielen. Ne? Das kannst du ja nicht jedes Spiel zusammenspielen, wenn die bei PUBG neben mir sitzt, dann schreit sie mich an, so links, oh, du bist tot, du bist schlecht. aber was ihr nicht gefallen hat, war das Artwork. Also ich find's ja sympathisch, also es ist eher, wie nennt man das, Pixel-Style, Pixel-Stil. Ja. Das fand's aber irgendwie doof.
Echt?
Ja.
Wahrscheinlich bin ich da eine andere Altersklasse als deine Frau. Ich finde es cool, weil es quasi so auf alt gemacht ist.
Aber trotzdem gut, ne?
Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass Dinge passieren, die im Frühjahr nie möglich gewesen wären. So Texturen drüberlegen und Vectoring und keine Ahnung was, die Bewegungen und die Details, die wären einfach früher nicht möglich gewesen. Also es ist so eine schöne Mischung aus Retro und doch modern. Also
und schön.
Ich finde es schön.
Und es ist spannend und es ist ein Adventure und mittlerweile, was kostet es jetzt fürs iPhone?
Also oder ich glaube, auf iOS kostet es 10,99.
Ja, das,
und ich denke mal, Android und Switch weiß ich nicht. Switch, steht da was von der Switch? Nee. Steht da, doch da rund 20 Euro? Hä? Ja, 11 Euro sind auch rund 20 Euro. Also wie gesagt, auf Mac, auf iOS habe ich es letztens noch gekauft, obwohl ich es auf macOS gespielt habe, weil ich wollte es auch nochmal in der langen Version durchspielen, vielleicht im Urlaub, weil es gibt ja eine Beginner-Version mit weniger Puzzle und eine lange Version mit mehr Puzzle.
Oh, okay.
Und,
aber du siehst schon die Sonne in Spanien, oder?
Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es. Also wie gesagt, wenn ihr auf Adventure steht und wenn ihr Monkey Island witzig findet oder euch mal da reinschauen wollt und ein Smartphone, Tablet oder eine Switch habt, könnt ihr es euch auf jeden Fall mal anschauen.
Thimbleweed
Park. Wir werden es natürlich auch verlinken. Wie immer.
Selbstverständlich, wenn wir es nicht vergessen.
Wie manchmal.
Wie manchmal.
Was haben wir noch? Ich wollte noch von meiner eSIM erzählen. Haben wir noch so viel Zeit?
Ja, wenn du schnell.
Ich schau mal, ob ich schnell. Wir haben ja letzte Woche über diesen feinen Apple-Event gesprochen.
Richtig.
Und ich habe ja erzählt, dass ich mir eine Apple Watch kaufen möchte. Ich habe es dann tatsächlich auch getan, weil meine aktuelle Apple Watch, das erzähle ich dir in der nächsten Folge, der Akku kaputt gegangen ist oder nicht mehr so lange hält. Und mir Apple gesagt hat, der ist nicht mehr reparabel, weil das Display einen Sprung hat. Und wenn sie das Display rausnehmen, werden sie das Display wahrscheinlich, also nicht einen Sprung, sondern einen Kratzer machen. Und sie haben gesagt, wenn sie das Display rausnehmen, wird das Display kaputt gehen. Und damit kostet das Replacement von der Watch $240 was dann die Watch einfach nicht mehr wert ist, weil für 290 kriegst du eine neue. Aber sie haben ja tatsächlich ein Angebot gemacht, die neue Apple Watch günstiger zu kaufen.
Das finde ich
cool. Und das habe ich jetzt gemacht. Mhm. Und die kommt jetzt morgen.
Und diese kleine Kunstpause mit diesem Lächeln dahinter.
Die kommt jetzt morgen.
Das ist schön.
Und was natürlich dazu kommt, das ist eine LTE Apple Watch, also die LTE-Version davon. Da brauchst du eine eSIM.
Mhm.
eSIM sind Embedded SIMs. Also eine eSIM ist drin, eine Embedded SIM. Und du brauchst quasi einen Freischaltcode, kann man sagen.
Ja.
Von deinem Netzbetreiber. In Deutschland gibt es den momentan nur von der Telekom, weil alle anderen Netzbetreiber sagen,
das ist was Neues, das wollen wir nicht.
Ich weiß, wobei ich jetzt auch nicht weiß, also ich möchte jetzt nicht unbedingt Vodafone und O2 die in die Schuhe schieben, dass die nicht vorbereitet sind. Es kann natürlich sein, dass die Telekom sich da ein bisschen mehr verbiegt, wie die anderen verbiegen wollen und
dass so
ein Apple-proprietäres Zeug wieder kommt.
Ja.
Kann ja gut sein. War auf jeden Fall auch eine Odyssee. Ich habe am Freitag bestellt, dann ist mir am Montag aufgefallen, brauchst du eine eSIM? Habe dann bei der Telekom angerufen, die war natürlich nicht vorbereitet darauf, dass da jemand anruft und über die eSIM will. War dann zufällig in Augsburg im Apple Store nochmal, weil ich meine Uhr abgeholt habe und da ist nebendran ein Telekom Shop. Dann habe ich erst bei Apple gefragt, wie denn das so abläuft, dann haben sie gesagt, wow. Mit Telekom kämen wir uns nicht auf. Dann war ich nebenan und habe tatsächlich einen Mitarbeiter, an dieser Stelle schöne Grüße, falls Sie das hören, Galerie.
Ich bin nicht in Augsburg.
Alter. City Galerie in Augsburg getroffen, der mir kompetent Auskunft geben kann. Also die eSIM.
Du hast einen Menschen, der in so einem Laden arbeitet, der dir kompetent Auskunft geben kann. Hast du ihm Trinkgeld gegeben?
Nein, ich habe ihn nur gelobt. Es kann jetzt natürlich sein, dass es daran liegt, dass nebenan der Apple Store ist und ich dann nicht der Erste war, der danach gefragt hat. Also für alle von euch, die jetzt in die Lage kommen oder die sich überlegen, eine Apple Watch zu kaufen, die eSIM muss aktiviert werden. Dafür braucht ihr einen Code von der Telekom. Es ist ein QR-Code, was auch sonst. Und beim Verknüpfen mit der Uhr bzw. in der Watch-App auf dem iPhone könnt ihr das abfotografieren und dann wird die Uhr damit aktiviert und auf LTE gebracht. Muss man nicht machen, kann man machen. Also auch wenn ihr eine LTE-Watch habt und jetzt noch keine eSIM habt oder noch ein Vertragswechsel ansteht oder noch beim anderen Netz seid, ihr könnt sie ganz normal benutzen, aber halt dann ohne LTE. Es geht bei allen Laufzeitverträgen, die Multisim können. Multisim heißt, dass du mit einer SIM-Karte oder mit mehreren SIM-Karten auf einer Nummer, auf einem Vertrag quasi Telefonie, Daten nutzen kannst.
Ja.
Die eSIM zählt in die Multisims rein. Also bei mir ist es der Fall, ich hatte schon drei SIMs, also die Haupt-SIM und zwei Multisim, eine im iPad, eine in so einem mobilen Router. Ich konnte jetzt keine vierte mehr dazu buchen oder keine dritte Multisim mehr dazu buchen. Ich musste eine deaktivieren lassen. Das ist bei mir die im iPad, weil ich die am seltensten benutze. Da muss ich mal schauen, ob ich da noch eine andere Lösung herkriege. Ihr bekommt dann, wenn ihr, wie gesagt, Laufzeitvertrag habt, bei den kleineren Laufzeitverträgen kostet es wie alle Multisims, weil da auch im Internet schon wieder so ein Gejammer ist, jetzt kostet es nochmal 5 Euro extra. Ja, weil bei der Telekom jede Multisim 5 Euro extra kostet, außerdem, egal ob sie...
Ihr habt gerade für 290 Euro eine fucking Uhr gekauft.
490 Euro.
490 Euro eine fucking Uhr gekauft. 5 Euro. Das sind genau die gleichen Leute, die darüber motzen, dass die Butter teurer geworden ist, aber mit dem Auto, das sie sich gekauft haben, zum Markt fahren.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Im Internet ist viel geschrien worden, dass die Telekom, dass es ja Abzocke ist und dann mal 5 Euro extra. Ja, es ist bei jeder Multisim so. Ob die physische oder eSIM, es ist nicht dran, weil es die Uhr ist, sondern weil es eine Multisim ist. Kostet die 5 Euro im Monat mehr. Es sei denn, ihr habt einen größeren Vertrag ab L, glaube ich, oder ab L+. Magenta L oder L+, ist ja eh mit drin.
Okay.
Wenn ihr jetzt ein normaler Endkunde seid, also ein Privatkunde, könnt ihr in euer Backend gehen oder in euer Kundencenter bei der Telekom gehen und eine beantragen. Mhm. Dann wird euch direkt online am Bildschirm ein QR-Code angezeigt, den könnt ihr abfotografieren und alles ist gut. Wenn ihr jetzt Geschäftskunde seid, so wie ich, dann geht es leider nicht, aus Gründen. da wird uns euch ein Brief zugeschickt. Der Witz war, als ich am Montag dieses Ding bestellt habe, hat die Frau von der Hotline gesagt, sie kann es jetzt momentan nicht buchen. Ich soll es doch mal am nächsten Tag nochmal probieren. Okay. Habe ich gesagt, ob es das nicht irgendwie auf Wiedervorlage legen kann, weil ich will da schon ganz vorne mit dabei sein, wenn ich am Freitag die Uhr kriege.
Das glaube ich.
Hat sie gesagt, ja, sie tut ihr Bestes. Dann habe ich am Dienstag einen Anruf gekriegt von einer anderen Kollegin von ihr, die gesagt hat, ja, es geht momentan noch nicht, es dauert jetzt wohl bis Donnerstag, also bis heute, bis die eSIM buchbar ist. Dann habe ich gesagt, ist schon schwierig. Dann habe ich sicherheitshalber bei unserem Vertragsbetreuer hier von einem anderen Unternehmen, also der ist unser quasi, was sagt man denn da, Provider, der sich um die Verträge kümmert, angerufen und gesagt, ich möchte das gern, ob er da irgendeinen Umweg kennt. Ja. Er hat gesagt, er versucht beim System einzustellen. Da hieß es dann, nee, geht nicht mehr, weil das Kontingent ausgeschöpft ist. Ich habe gesagt, okay, dann halt nicht, dann warte ich jetzt noch mal ein Jahr und nutze die Uhr halt einfach so. Nichtsdestotrotz habe ich dann gestern eine SMS bekommen. Vielen Dank für die Bestellung, Ihre eSIM ist unterwegs. Und heute ist sie tatsächlich angekommen. Also ich habe jetzt dann einen Brief, wo der QR-Code dran ist, der liegt momentan noch im Einkauf und den werde ich jetzt dann irgendwann mal holen und dann kann ich morgen fein gleich meine Uhr am letzten Arbeitstag meine Uhr in Betrieb nehmen und dann in den Urlaub abhauen.
Und jetzt gibt es ja auch keine Roaming-Gebühren mehr, das heißt, du kannst alles oder
nein.
Was? Nein?
Das ist so traurig. Die eSIM funktioniert nur in Deutschland.
Aha.
Und keine eSIM kann Roaming. Weil es gibt noch kein System dafür, dass Embedded SIMs so habe ich in einer Erklärung gelesen, das war, ist jetzt auch wieder wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es Fachwissen ist oder Halbwissen aus irgendwelchen Internet-Tiefen, es ist wohl so, dass das Home Location Register, das HLR, das quasi deine Vertragsdaten hat, nicht in der Lage ist, eSIM momentan zu verwalten. Das heißt, beziehungsweise nicht in der Lage ist, die eSIM-Informationen weiterzugeben. Also wenn du jetzt im spanischen Netz bist oder im italienischen Netz, dann kriegen die Information, hey, das ist die und die SIM-Karte, die hätte eigentlich die Nummer und dann sagen die, wem gehören die? Und dann können die aber nicht zuordnen, wem sie gehören. Also kann er sich nicht einbuchen. Das ist wohl ein Problem, das sie vielleicht dieses Jahr, vielleicht aber auch nächstes Jahr gelöst bekommen mit irgendwelchen wilden Updates. Aber momentan ist es so, dass egal, ob du den jetzt in Deutschland, Italien, weiß gar nicht, ob es den gibt, ich glaube in Frankreich, Deutschland, Großbritannien kaufst, die Uhr, dann kann sie nur in deinem Heimnetz momentan arbeiten.
Okay.
Und was noch dazu kommt, momentan hat wohl Apple auch noch ein Problem mit Captive Portals. Also wenn du, die Uhr folgt ja quasi deinem iPhone in den WLAN-Netzen. Wenn du also dich daheim einbuchst, dann überträgt beim ersten Mal das iPhone per Bluetooth die Zugangsdaten vom WLAN
der an deine Bluetooth, Uhr. Das du ja eigentlich ausgemacht hätten solltest, weil du ja möglicherweise einen Empfänger
gerätst.
Ach ja, scheiße.
Dann überträgt das iPhone die Zugangsdaten vom WLAN an die Uhr, dass ich die Uhr ins WLAN einbuchen kann. Wenn es jetzt in einem Hotel passiert, das so ein Vorschaltportal hat, dann hängt die Uhr da. Und zwar für immer. Also genauer gesagt, bis wahrscheinlich nächste Woche Apple ein Update für WatchOS rausbringt.
Da-dum.
Oder bis du die Uhr aus und wieder einschaltest. Also so, es ist wirklich so, da haben sich ein paar Nutzer beklagt, über das es passiert, und Apple hat dann das nachverfolgen, hat wohl festgestellt, dass der Mechanismus, der die Neuverbindung mit dem WLAN-Netz anstößt, nicht greift, weil das WLAN darauf wartet, dass es quasi Internetverbindung hat. Was es natürlich in einem Netz, wo du zuerst einen Benutzernamen und Passwort eingeben musst, nicht kriegt, weil du auf der Uhr kein Benutzernamen und Passwort angeben kannst, weil du keinen Browser auf der Uhr hast.
Dann also, wünschen Michael trotzdem einen schönen Urlaub.
Ich werde es haben.
Auch mit etwas beschnittener Apple Watch. Und wenn du dann wieder hier bist, dann wirst du sicher bei der nächsten Technikblase noch mal ein bisschen über diese Uhr sprechen.
Auf jeden Fall.
Nehme ich mal an.
Ich werde euch nicht damit verschonen. Vielleicht habe ich dann beim nächsten Mal auch schon mein neues iPhone.
Schau mal.
Ich werde darüber berichten.
Wir gucken.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Donnerstag, Rest, Freitag, Wochenende.
Wochenende vor allem. Wird gutes Wetter, glaube ich, soll es werden morgen zumindest.
Also zumindest im Allgäu.
Richtig. Spanien weiß ich gerade nicht.
Schöne zwei Wochen. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen mit dem Remote. Es sei denn, du willst irgendein Special machen. Kannst du ja mal mit so einem Android-Menschen reden.
Mit so einem Androiden reden.
Ich weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Und dann
macht's.
Bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Das war die Technikblase von Mittwoch, dem 13. September 2017. Wenn euch die Sendung gefallen hat, würden sich Stefan und Michael über eine Bewertung auf iTunes freuen. Gerne könnt ihr uns auch abonnieren, dann bekommt ihr die aktuelle Ausgabe immer frisch in euren Podcatcher. Aktuelle Termine der Live-Sendungen findet ihr unter technikblase.fm/live. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.